So, dann herzlich willkommen zu der zweiten Folge Welcome to the Stage. Heute nicht alleine, sondern heute mit dem lieben Marc Molter.
Hallo.
Du bist ja eigentlich von Beruf Handwerker, oder?
Also jetzt bin ich vom Beruf YouTuber. Ich bin gelernt
Und du
Handwerker,
warst
aber jetzt Hauptberuf YouTube.
In die Richtung Metall oder Holz?
Das geht eher in die Richtung Elektrik, Metall.
Okay, gut. Also, in der heutigen Folge geht es um das benötigte Equipment, allgemein um Videos zu drehen. Der Bereich Equipment ist zwar relativ breit aufgestellt, deswegen ist die Folge heute in drei Teile eingeteilt. Und zwar erstens das Bild, also Kameras, dann der Ton, Mikrofone und dann halt der dritte Punkt, die Nachbearbeitung, sprich Computer und Schnittprogramme. In der Beschreibung dieser Folge findet ihr ebenfalls einen Link zu einem Google Docs Dokument, in dem sich die Links zu den von mir konfigurierten PC-Systemen und die Links zu den Schnittprogrammen befinden. Also in der Beschreibung findet ihr ein Google Docs Dokument, da sind halt, ich habe danach noch PC-Systeme konfiguriert und die Links zu den verschiedenen Guides, also Links zu den Komponenten sind halt dann in dem Google Docs Dokument. Gut, dann legen wir los. Welches Equipment benötigt man für einen normalen YouTube-Kanal oder wie kann man sich weiterentwickeln? Also erstens mal, um im Video-Business einen guten Eindruck zu verschaffen, braucht man das benötigte Equipment. Es ist klar, dass man am Anfang weniger Möglichkeiten hat, besonders in die finanzielle Richtung. Man braucht bei den Anfängen auf YouTube und Social Media etc. jetzt auch keine hochprofessionellen Sachen. Und dann legen wir los mit dem Bild, also sprich den Kameras. Ich habe als erstes notiert, dass man ganz am Anfang die Videos auch noch mit dem Handy aufnehmen kann, weil die heutigen Smartphones eben gerade eine sehr gute Kameraqualität und auch noch Mikrofonqualität haben. So, und jetzt kannst du, wenn du willst, die Mikrofone vorstellen
Also was ich
oder
jetzt
die
benutze,
Kameras vorstellen.
das können wir machen. Also was ich benutze, ja, das kommt jetzt darauf an, was man wirklich machen will. Will man nur Vlogs produzieren, will man richtig sauber filmen, ist halt eigentlich das A und O, die Sensorgröße. Ich sag mal so, der normale Standard-YouTuber-Blogger kann ja erstmal mit einem guten Smartphone anfangen. Ich meine, wenn man sich hier ein brauchbares Mittelklasse-Smartphone, Samsung, Sony, was auch immer, kauft, ist man eigentlich ziemlich gut dabei. Hier gilt eigentlich viel Licht und schon kann man auch mit diesen Geräten sehr gute Bilder erzeugen. Wenn man einfach nur Vlogs erzeugen will oder ähnliches, reicht das dicke aus. Wenn man allerdings jetzt weiter produziert, so wie ich zum Beispiel Tutorials oder ähnliches, so könnte man ja erstmal einsteigen, vielleicht auch mal etwas den Sensor vergrößern, vielleicht eine Kamera verwenden mit einem 1 Zoll Sensor. Ich gehe hier gerne in die Camcorder-Riege von Sony oder Panasonic hinein. Hier gibt es ja verschiedene Geräte mit 1 Zoll Sensoren. Hier habt ihr doch eine recht gute Bildqualität. Hier muss man dann aber auch ziemlich tief erstmal in die Tasche greifen. Das fängt so bei 500 Euro an und geht bis 1.000, 2.000 Euro ohne Probleme. Dann kann man natürlich auch mit DSLRs oder mit spiegellosen Kameras arbeiten. Hier ich verwende hier sehr gerne die Sony Alpha Serie, wie zum Beispiel die A6400, A6660 oder ähnliches. Und die A6600, genau. Und der Vorteil dieser Kameras, wir haben hier einen APS-C-Sensor, also einen sehr, sehr großen Sensor. Wir können das Objektiv wechseln. Hier kann man ja erstmal mit dem Kit-Objektiv arbeiten. Wer dann etwas weiter reingehen will in die Materie, kann dann eventuell auch sich nochmal eine schöne Festbrennweite kaufen mit einer etwas besseren Lichtstärke, zum Beispiel einer Blende f1.8 und besser oder kleiner, oder je nachdem, die Blendenöffnung ist ja damit gemeint. Das heißt, je weiter die Blende aufgeht, je kleiner wird die Zahl. Und somit kann man dann auch eine gewisse Hintergrundunschärfe erzielen. Man muss halt dann aber auch die Kamera dementsprechend beherrschen oder braucht eine Kamera mit einem sehr guten Autofokus, dass man hier nicht permanent aus dem Fokus rausgeht. Dann greife ich, wie gesagt, sehr gerne zur A6400, A6600, weil bei diesen Kameras die Aufnahmebegrenzung weg ist. Das heißt, hier hat Sony jetzt mal endlich auf den Nutzer gehört und diese, ich sag's mal, sehr nervige 29-30 Minuten Aufnahmegrenze endlich weggemacht und man kann dann halt mit diesen Kameras wirklich nonstop filmen oder man greift dann halt zum Camcorder. Ton ist auch so eine Geschichte. Viele nehmen hier Aufsteckmikrofone für die Kameras. Hier gibt es ja sehr gute Mikrofone, zum Beispiel von Rode oder ähnliches. Man kann diese ja auf die Kameras aufbringen, mit den Kameras verbinden und dann gleich alles Bild und Ton in einem aufzeichnen. Mache ich allerdings nicht mehr so gerne, weil hat man hier einen kleinen Fehler gemacht, den Stecker nicht richtig in die Kamera gesteckt, einen kleinen Kabelbruch oder vielleicht auch ein Handy zu nah an der Kamera liegen, hat man hier ganz schnell Störungen drin. Und das Schlimme an der Sache, man hat ja nicht permanent Kopfhörer auf, hört den Ton gegen und schon hat man das Problem, dass man halt zwar ein brauchbares Bild hat, aber halt der Ton hin ist. Deswegen verwende ich meistens gern noch externe Rekorder, wie zum Beispiel das Zoom Z1 oder dem Deskam DR10L. Das sind auch sehr gute externe Rekorder. Hier gibt es aber noch andere. Hier könnt ihr auch euch selber mal schlau machen. Ich würde hier mindestens 100 Euro für so einen Rekorder einplanen. 100 bis 200 Euro. Hier hat man was Vernünftiges. Mitunter ist dann auch schon ein gutes Ansteckmikrofon dabei. Und man kann dann hier über das Ansteckmikrofon den Ton nochmal separat aufnehmen. Vorteil, wenn irgendwas bei der Kamera schief läuft, dort der Ton nicht so gut ist, eventuell auch Windgeräusche, Rumpelgeräusche oder anderes drin sind, nimmt man dann einfach den Ton vom Ansteckmikro, vom Rekorder, schneidet den im Videoschnittprogramm einfach rein und hat dann wirklich eine sehr, sehr gute Aufzeichnung. Mhm. Das wären so meine Vorgehensweisen.
Wie viel Geld müsste man ungefähr einplanen, wenn man jetzt, sag jetzt mal, ein Video aufnimmt mit einigermaßen gute Soundqualität und sag jetzt mal 27p, das heißt einfach ein HD-Bild. Was kostet es ungefähr, wenn man einen einigermaßen guten Ton hat und eben ein normales HD-Bild erzeugen will von der Kamera und dem Mikrofon her?
Ich sag mal so, wenn man jetzt einsteigt, reicht ein Einsteiger-Camcorder vielleicht hier erstmal aus. Ihr sorgt dafür, dass ihr gutes Licht habt. Das heißt, Camcorder 200 bis 400 Euro würde ich einplanen. Erstmal, man kann natürlich auch Smartphone nehmen. Dann eine gute Lampe, sagen wir einfach mal 40 Euro. Dann, wenn ihr keinen Rekorder verwendet, sondern das Mikrofon direkt in den Camcorder hineinsteckt, nochmal das für das Mikrofon 40 bis 50 Euro und dann ist man eigentlich schon stadtklar, möchte ich behaupten. Noch eine gute Speicherkarte sollte man natürlich auch haben, die sollte schnell genug sein, vielleicht da auch nochmal 20 Euro einplanen. Also ich sag mal, irgendwo zwischen 300 und 700 Euro und wir können sehr gut starten. Sehr gut, mittlerweile schon. Also da sind wir schon auf einem Niveau, das ist brauchbar.
Ja, klar, also irgendwann am Anfang geht es wahrscheinlich noch mit dem Handy-Mikrofon oder allgemein der Handykamera, aber irgendwann muss man dann halt upgraden auf vielleicht teurere Kameras.
Darf ich hier mal was einwerfen? Es liegt halt daran, was man für ein Content produziert. Wenn man jetzt für wie viele Instagramer oder viele Vlogger oder so einfach nur von seinem Leben berichtet oder einfach nur, hey Leute, und schaut, hier bin ich jetzt und kaufe jetzt das ein und das. Ich würde mal behaupten, dass diese Leute eigentlich durchgehend mit einem guten Smartphone arbeiten können. Das ist ohne Probleme machbar, die brauchen eigentlich gar nichts nachkaufen. Vielleicht nochmal eine kleine Actioncam und schon sind sie gut dabei eigentlich. Es kommt halt immer, es hängt wirklich davon ab, was produziert ihr und für wen produziert ihr. Wenn ihr Vlogs oder sowas macht, reicht das Handy vollkommen aus. Wenn ihr zum Beispiel aber Produktvorstellungen macht, wo vielleicht auch mal Firmen dahinter stehen, die auch eine gewisse Grundqualität wollen, da muss man halt dementsprechend mehr investieren.
Meine erste Kamera war einfach ich habe die zum Geburtstag geschenkt bekommen oder nach, ich weiß nicht mehr genau. Es war einfach eine komplett normale Digitalkamera, die hat keinen guten Ton gehabt. Dann habe ich das, ich glaube, das billigste Telefon, was Rode hat, um auf die Kamera aufzustecken. Das glaube ich, das Video Mac Go oder irgendwie so heißt das. Ja, ich hatte dann einfach eine Digitalkamera, die eine Qualität von 60p standardmäßig hatte. Video Mic Go verknüpft und da hat man halt eine normale Soundqualität bekommen mit einem guten Bild dazu, also ja.
Ja, ich muss halt sagen, eine gute Tonqualität hängt nicht nur vom guten Mikrofon ab, sondern auch, wo platziere ich das Mikrofon. Es ist halt ein Unterschied, ob das Mikrofon 3, 4, 5 Meter von der Person wegsteht oder ob sie es direkt unter dem Gesicht befindet. Je näher das Mikrofon dran ist, je besser wird die Tonqualität, auch bei schlechteren Mikrofonen. Je weiter ihr weggeht, je schlimmer wird es. Dementsprechend muss man auch überlegen, wenn ich viel weit weg filme, brauche ich halt ein dementsprechendes Richtmikrofon. Wenn ich sehr nah rangehe, eventuell dann doch eher ein Ansteckmikrofon.
Ja. Gut, dann die Mikrofone haben wir schon fast durch, außer dass jetzt halt, so ganz teure Mikrofone braucht man nicht. Ich glaube, es gibt auch Mikrofone, die bis über 1000 Euro gehen.
Das aber macht das, keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Es gibt gute Systeme, die unter 100 Euro sind oder um die 100 Euro und ihr seid wirklich gut dabei. Auch Ansteckmikrofone gibt es deutlich unter 50 Euro, die wirklich sehr, sehr gut sind. Hier muss man nicht mehr so viel Geld ausgeben. Ja. Also hat sich extrem gewandelt in den letzten Jahren.
Weil eben gerade das Video My Go kostet gerade mal, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber um die 30, 40, maximal 50 Euro, glaube ich.
Genau.
Kann sein, dass mehr ist, aber auf keinen Fall über 100 Euro. Nee. Das ist wirklich, wenn man es richtig einsetzt, ist eine gute Qualität. Ich glaube auch, dass bei den Kameras geht das Gleiche. Man kann eine gute Kamera haben und sie schlecht einsetzen, dann bringt es auch nicht. Und man
Bringt
kann
auch
eine
nichts.
schlechte Kamera und sie gut einsetzen. Deswegen, es hängt auch, glaube ich, immer davon ab, wie man die Kamera einsetzt, wie man sie benutzt und ob man überhaupt filmen kann. Weil wenn man es nicht kann, dann
Ja, gut,
ja.
man kann, wie gesagt, auch mit der Automatik arbeiten, wenn man weiß, dass man da etwas Schwächen hat, einfach mehr Licht in die Sache bringen. Habt ihr viel Licht, macht auch die schlechteste Kamera ein gutes Bild. Licht ist das A und O beim Filmen. Und auch beim Ton ist es halt wichtig. Hier müsst ihr euch auch einfach nur wissen, braucht ihr ein Richtmikrofon, braucht ihr ein Ansteckmikrofon, seid ihr drinnen, seid ihr draußen? Habt ihr eine Person, die sehr scharf spricht, sehr, wie soll ich sagen, mit sehr viel Windvolumen in der Stimme spricht, so würde ich dann dementsprechend noch ein Windfell aufbringen, ein sogenanntes Dead-Cat-Fell. Das kann man auch generell außen immer mal auf die Mikrofone aufbringen und schon filtert man diese ganzen Windgeräusche, Kratzgeräusche, alles weg. Dann kann man eventuell noch Filter in der Kamera oder im Rekorder einstellen und Low-Cut-Filter und sowas und dann wird der Ton auch relativ gut, auch für Laien ohne Probleme machbar.
Für Vlogging habe ich jetzt gedacht, also es gibt ja noch die Canon Legra, die wird zwar, glaube ich, soweit ich weiß, nicht mehr nachproduziert, aber die hatte halt, das war wirklich eine Kamera, die hat gekostet, ich weiß nicht, was hat die Legra gekostet, glaube auch um den Preis bei 100 €, da hat man halt schon ein gutes Bild für im Vlogging draußen und noch eine Kamera, ein Mikrofon mit eingebaut, was einigermaßen brauchbar war. Das war auch ja, ich habe die jetzt selbst nicht gehabt, aber ich habe viele Videos gesehen von der Legra eben, dass die eben gut aufnimmt, obwohl es eigentlich eine Kamera ist, die im sehr, sehr niedrigen Preisbereich liegt. Kann das sein, dass sie jetzt teurer war, aber es war jetzt auf jeden Fall, ich glaube, billiger, wie wenn man jetzt ein externes Mikrofon zu einer einigermaßen guten Kamera kauft.
Ja, man kann jetzt
Man muss
aber,
halt aufpassen.
hier gibt es jetzt auch gute Alternativen. Ich sage nur einen DJI Osmo, zum Beispiel den Osmo Action oder den Osmo Mobil. Also diese Geräte sind mittlerweile sehr, sehr gut. Sie haben auch eine sehr gute Stabilisierung. Die Geräte kriegt ihr auch um die 200 € und könnt sofort loslegen eigentlich. Und habt noch eine sehr gute Stabilisierung dabei. Auch mal so als Hinweis. Also ich verwende die Geräte sehr gerne jetzt, wenn ich unterwegs bin.
Gut, wenn wir zu den Kameras oder Mikrofonen nichts mehr zu sagen haben, kommen wir zu der Nachbearbeitung oder hast du noch irgendwas dazuzufügen zu den Kameras
Wie
und
gesagt,
Mikrofonen?
das ist Learning by Doing. Das heißt, man sollte überhaupt erstmal anfangen, mal schauen, was man machen möchte, was man für eine Zielgruppe hat und was man dann für ein Equipment benötigt. Das lernt man dann mit der Zeit. Man sieht ja, was für Situationen man dementsprechend filmt und dann kann man sich dann sagen, okay, mit der Kamera, die ich jetzt habe, komme ich halt hier nicht weiter, weil ich mehr Weitwinkel brauche, weil ich doch lieber Makro brauche oder. Und dann könnt ihr euch dann dementsprechend reinarbeiten in das Segment. Man sollte sowieso nicht am Anfang sich gleich ein Wahnsinns-Equipment zulegen und dann, was ich dann immer wieder sehe, viele fangen dann zum Beispiel mit YouTube an und nach einem halben Jahr hat sich's erledigt und dann haben sie schon 2.000, 3.000 € in das Hobby verbrannt und das Geld ist dann weg, ne?
Naja, das heißt besser kleiner anfangen und wenn man
Genau.
merkt, es gibt gutes Feedback und man hat vielleicht auch mehr finanzielle Möglichkeiten durch sein Hobby,
Kann man
dann
dann
halt
auch Gas
erst
geben.
dann halt upgraden.
Genau,
Okay.
man sieht ja, ohne die Community bringt dir das eh nichts. Also seh erst mal zu, dass du deine Community aufbaust, bevor du zu viel investierst.
Gut, dann kommen wir jetzt zu der Nachbearbeitung, heißt Computer- und Schnittprogramme. Was für Computer oder was ist in deinem Computer jetzt verbaut oder welche Schnittprogramme benutzt du allgemein jetzt
Ja,
momentan?
es hängt halt stark davon ab, was ihr aufzeichnet. Wenn euch Full HD reicht in einer niedrigeren Megabitrate, dann kommt man auch mit einem Laptop beim Schneiden klar. Wer allerdings dann anfängt, die Megabitrate hochzuziehen oder die Auflösung dann auf 4K hochzuziehen, der wird mit den meisten Laptops ans Limit kommen. Das heißt, ihr braucht hier dann Geräte, die weit über 2.000 oder 3.000 € kosten, um flüssig schneiden zu können. Ich möchte nicht sagen, dass es mit anderen nicht geht. Es ist halt sehr nervig, wenn man dann zwei Videospuren übereinander hat und der Rechner kommt einfach nicht mehr hinterher. Es hakt und klemmt an allen Ecken. Deswegen würde ich sowieso immer am Desktop-PC schneiden. Das ist billiger. Und hier sollte man dann halt auch in die etwas besseren Prozessoren greifen und natürlich auch die Grafikkarte ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, hier auch mal eine etwas bessere Grafikkarte verwenden, so ab 200, 300 € aufwärts. Denn die Grafikkarte braucht ihr beim Rendern. Hier mit der Grafikkarte, mit dem GPU-Rendern, könnt ihr unwahrscheinlich Renderzeit einsparen, denn ihr könnt über die Grafikkarte rendern. Wenn ihr natürlich dementsprechende Geräte nicht habt, dauert das alles unendlich lange. Das heißt, ja, einen guten i5, einen guten i7 oder einen guten AMD. Eine gute AMD-CPU braucht ihr schon, so ab 200, 300 € für die CPU aufwärts. würde ich mal einplanen. Ich zum Beispiel benutze nur noch Intel, im Moment Intel i7, die neueste Generation. Und für die Grafikkarte verwende ich dann die Nvidia und dann dementsprechend auch so ab der 970 aufwärts. Das ist schon, naja, das ist schon veraltete Technik. Oder ihr könnt da die 1600, die 1700 oder die 2000, Entschuldigung, die 1060, die 1070 oder die 2000, also die ganze 2000er-Serie und sowas, aber das ist dann halt auch sehr, sehr teuer. Ihr müsst halt, wie gesagt, sehen, was ihr hier machen wollt. Auch hier gilt erstmal, fangt klein an, arbeitet euch hoch und dann kann man sich immer noch besseres Equipment kaufen, denn hier kann man wirklich viel Geld verbrennen. Ich würde halt erstmal in den Rechner so 1000 Euro einplanen, damit er ordentlich läuft und dann müsst ihr halt zum Schnittprogramm gehen. Schnittprogramm, tja, ich arbeite mit Adobe, das ist eigentlich für den Einstieg unbezahlbar, weil man das mieten muss.
Ja, sehr
Aber
primär dann, ne?
ja, aber richtig gut kann man auch zum Beispiel mit den Magic-Produkten arbeiten. Hier gibt es auch schöne Einstiegssysteme, die um die 49 Euro liegen. Habt ihr ein Programm gekauft, mit dem ihr eigentlich fast alles machen könnt. Und damit kann man eigentlich schon gut arbeiten. Das heißt, man hat hier keine weiteren Abokosten, hat einmal, sagen wir mal, rund 50 Euro investiert und kann sofort loslegen. Hier gibt es auch etwas bessere Varianten. Hier habt ihr noch ein paar Effekte dabei oder könnt mit mehreren Spuren arbeiten. Die liegen dann so um die 99 bis 150 Euro. Und damit seid ihr eigentlich auch gut bedient. Vor allen Dingen, es sind Kaufvarianten. Das heißt, wenn ihr die einmal gekauft habt, könnt ihr die dauerhaft weiterverwenden. Das würde ich am Anfang sowieso erstmal empfehlen. Also mit der Mietgeschichte macht wirklich erst Sinn, wenn man richtig Geld damit verdient.
Ja. Ich stelle jetzt auch drei PC-Systeme vor, die ich zusammengestellt habe, also mit einzelnen Komponenten in drei Preisbereiche eingeteilt und dann noch Schnittprogramme. Allerdings nochmal kurz zu den Computern. Ich habe 2018 angefangen, privat mit Videos zu schneiden, Videos aufzunehmen. Da habe ich einen Laptop benutzt, der hatte, ich weiß nicht, so einen ganz relativ schlechten Prozessor, und Intel Celeron, glaube ich, war das, ohne Grafikkarte. Das hat noch ohne Effekte, einfach so mit der Rohdatei hat das schon ein bisschen geleckt, hat aber noch funktioniert. Aber ich habe dann versucht oder relativ oft dann auch mit Greenscreen gearbeitet, und
Dann ist Ende.
man kann den Greenscreen zwar ausblenden, aber dann das laggt ohne Ende, und man trifft den richtigen Schnittpunkt, wenn man auf Musik schneidet, trifft man den richtigen Schnittpunkt, wo man das Video beenden will oder so, oder einen Cut reinmachen will, findet man einfach nicht mehr, weil das so laggt, dass das Schnittprogramm einfach verschiedene Stellen überspringt und einfach die ganze Zeit ja, so Bilder zeigt mit so 5
Ja, er
Sekunden
kommt halt
Abstand
nicht
oder so,
hinterher,
einfach.
das hat keinen Zweck, wie gesagt. Also der richtige Rechner ist das A und O. Gerade für
Lag,
sowas.
ja. Weil eben gerade bei Rechnern einfaches oder billiges Equipment nicht mehr ausreicht, weil er eine schlechte Hardware das Video schneiden und rendern auf nicht schafft, und allgemein auch sogar beim Video anschauen, während man es schneidet, schon nicht mehr schafft.
Ja, deswegen ist ja
Ja,
das,
deswegen.
was ich meine, immer vergesst die Themen Laptops, weil Laptops eigentlich, alle Laptops, die ihr so für 500 bis 700 Euro bekommt, schaffen das eigentlich nicht, nicht ausreichend. Und wenn ihr 500 bis 700 Euro nehmt und steckt das in euren PC rein, bekommt ihr schon ein System, wo das wirklich mitgeht. Das ist, Laptop ist nicht möglich in der Preisklasse für Videoschnitt
Ja.
oder nicht vernünftig. Man kann es, irgendwie geht's, aber es ist halt grauenvoll.
Gibt es noch Programme, die allgemein vom Schnitt her nicht so professionell sind, sage ich jetzt mal, ohne wirkliche Effekte einfach, um zum Beispiel, wenn man jetzt die Urlaubsfotos zusammenschneidet mit irgendeiner Musik hinten dran, dann reichen einfach ganz,
Ja.
ganz standardmäßige Schnittprogramme, mit denen man auch auf einem eher schlechten Laptop arbeiten kann. Das hängt halt auch, wenn, also für einen normalen YouTuber, der irgendwie komplett normale Videos schneidet, reicht es trotzdem nicht aus. Da würde ich schon sagen, in i3 mit einer guten Grafikkarte reicht vielleicht gerade so noch aus. Aber es fängt dann halt an mit dem i5, wo man dann arbeiten könnte. Aber die Grafikkarte
Ist das A und
muss
O?
meiner Meinung nach sein, aber dann muss man halt
Ja, die
den mehr
Grafikkarte
Geld in den Prozess
unterstützt euch
investieren.
schon. Das merkt ihr unwahrscheinlich mit der Grafikkarte. Wenn das der GPU mit
Ja,
eingreift, das ist
klar.
das macht einen Wahnsinnsunterschied. Man merkt es zwar nicht, wenn man schon mal eine etwas schlechtere Grafikkarte gegen eine richtig gute austauscht, dann ist der Sprung zwar nur noch gering, aber wenn man gar keine hat, die das unterstützt, das ist grauenhaft, das geht gar nicht.
Ist ja vielleicht ein Thema von der SSD, weil wenn man mit der HDD irgendwie
Das,
nur eine HDD hat und
das,
keine
wenn, wenn
SSD, dann
ihr.
ist einfach.
Wenn ihr eh einen schnellen Rechner habt, dann würde ich sowieso alles nur noch auf SSD machen und dann vielleicht auch M2 SSD, weil die sind ja wirklich richtig schnell. Aber das kommt dann wirklich erst dann zum Tragen, wenn auch der Rechner hinterherkommt. Was nützt mich die schnellste Festplatte, wenn mein Rechner arschlahm ist? Das hat halt das mit SSD. Ich schneide eigentlich oder ich habe am Rechner nur noch SSDs in Einsatz und teilweise auch nur noch M2-SSDs. Die sind halt richtig, richtig teuer. Hier müsst ihr für eine gute Festplatte so ab 200, 300 € einplanen und mehr, besonders wenn man mal etwas größere Platten braucht, so 2 bis 4 Gigabyte, Terabyte, Entschuldigung, da seid ihr ganz schnell bei 500, 600 € für diese Platte. Und ich arbeite halt
Ja.
sehr gerne damit, aber bei 4K kommt man da nicht mehr drum rum. Besonders bei hohen Bitraten ist das absolut nicht mehr anders machbar, denn ihr habt schnellen Arbeitsspeicher, ihr habt schnelle CPU, ihr habt eine schnelle Grafikkarte und dann kommt ihr mit einer alten Standard-HDD und das bringt nichts, das funktioniert nicht.
Das ist auch, glaube ich, das Problem von den, warum jeder von den Amazon Fertig-PCs abrät, weil ich habe auch schon gesehen, dass auf Amazon gibt es PCs mit dem i9 drin, aber dann ohne anständigen Kühler, mit Intel HD-Grafik, mit einer HDD von 1 TB, irgendeine billige
Ja gut, man
HDD.
kann es ja so machen, man kauft sich so ein System, wenn man sich jetzt mit dem Zusammenbauen nicht so traut, kauft man sich so ein System und tauscht halt die paar Komponenten aus. Oder man baut sich es komplett von Anfang an selber, das System, dann spart ihr richtig Geld. Aber man muss sich halt auch dran trauen, man muss sich auch mit dem System auskennen. Ich möchte keinen empfehlen, sich einen PC selber zu bauen, der das noch nie gemacht hat. Das ist halt auch wieder so eine Sache, ihr spielt damit sehr, sehr viel Geld rum. Hier kann man auch ein paar Sachen falsch machen. Und dann würde ich lieber einen fertig konfigurierten kaufen und dann eventuell mal die HD gegen eine SSD austauschen oder noch eine zweite einfach reinschieben. Das ist dann einfacher, als sich das System selber zu bauen halt, ne? Muss man mal
Ja.
schauen, wie weit die Fähigkeiten reichen von jedem Einzelnen. Muss jeder selber einschätzen.
Aber auch diese Systeme mit dem i9 und den Intel HD-Grafik liegen dann trotzdem um den Preisbereich 1.000 € rum. Ich glaube, 1.000 € ist immer so eine Grenze. Alles, was unter 1.000 liegt, ist so eher Billig-PC.
Ja, weil die
Alles, was über
Grafikkarte.
1.000 € liegt,
Das ist ja schon, wenn man
ja.
eine vernünftige
Also man.
Grafikkarte hat, hast du ja schon 400 €. Die CPU auch 400 € und der Rest, das ist ja das. Wo soll es herkommen, ne?
Ja, also am Anfang ist so ein richtig guter Rechner aussichtslos, wenn man nicht gerade schon einen Job hat, wo
Nee,
man
da müsst ihr
wirklich
halt,
was
deswegen würde
verdient.
ich am Anfang sagen, arbeitet erstmal mit dem Smartphone los. Es gibt auch Apps, mit denen man Videos schneiden kann. Man kann immer erstmal auf die Effekte verzichten. Das heißt, man schneidet die Videos platt ab. Das heißt, man hat eine Szene, Schnitt, wieder Szene, Schnitt, wieder Szene, Schnitt und bappt das einfach nur zusammen. Das kann sogar vielleicht das Smartphone leisten, wenn ihr ein brauchbares habt. Hier ist natürlich auch wieder die Mittelklasse- oder Unterklasse-Smartphones sind hierfür nicht geeignet. Hier braucht ihr dann auch wieder Smartphones für 600, 700, 800 € aufwärts. Selbe Spiel, da kann man sich
Ja.
auch gleich einen Rechner kaufen dann.
Es ist ja allgemein mit dem ganzen Equipment ist kompliziert, wirklich gutes Equipment zu haben, mit dem man ordentlich arbeiten kann, was wirklich im sehr, sehr niedrigen Preisbereich liegt. Also eigentlich, man muss dann schon eine Kamera haben, die billig ist, man muss dazu noch einen Rechner haben, der billig ist, ein Schnittprogramm, das am besten nichts kostet, aber trotzdem den Rechner nicht so viel beansprucht. Man muss einfach einen guten Mittelweg finden zwischen Equipment von PCs, dann noch Schnittprogramm, also Nachbearbeitung und dann halt noch dann Ton und Kamera
Hier muss ich aber dazu,
allgemein.
darf ich mal einen Einwurf machen? Hier muss ich halt eins sagen: So billig wie jetzt das Equipment ist, war es noch nie. Also, wenn ich mal jetzt so, sagen wir mal, 2010 oder 2005 zurückdenke und dann wolltet ihr sowas machen, was wir jetzt hier machen, in den Qualitäten, hättet ihr das 8- oder 10-fache für das Equipment ausgegeben. Das heißt, das Equipment wird eigentlich immer billiger. Man sieht auch jetzt zum Beispiel, wenn man die Smartphones nimmt, gut, man sagt jetzt, ja gut, das Smartphone kostet 600, 700 € oder 400 €, aber ihr müsst mal überlegen, es ist eine gute Kamera drin, es ist eine gute CPU drin, die Apps laufen sauber auf dem Gerät, sowas gab es vor 5, 6, 7 Jahren nicht. Also ich sage mal so, die Preise stürzen ins Bodenlose. Man bekommt jetzt wirklich sehr, sehr gutes Equipment für einen unschlagbar günstigen Preis, wenn ich das jetzt mit vor 10 Jahren noch vergleiche. Weil ich habe ja auch schon damals Videos gedreht, damals war das ein richtig, richtig teures Hobby und jetzt ist es nur noch teuer halt.
Aber eben auch bei YouTube zum Beispiel, die CPMs sind höher gegangen, man verdient. Wenn man wirklich, ich sag jetzt mal groß, ich glaube, du hast auf deinem Handwerkkanal um die 150.000 Abonnenten, glaube ich.
Abonnenten sind nicht wichtig, wichtig sind die Aufrufe.
Ja, ich weiß, aber die Aufrufe liegen dann auch bei ein paar Tausend schon.
Millionen.
Aber wenn man relativ groß ist, kann man schon gut damit verdienen. Aber es gibt halt jetzt auch viel, viel mehr YouTuber, sage ich mal, die auch wenn sie nicht so viel Aufrufe erzeugen, trotzdem davon leben können. Das ist dann einfach die Kombination. Manche YouTuber oder
Ja.
manche Streamer dann halt fangen an mit Streaming und dann laden sie halt die Streamer halt auf YouTube hoch. Und wenn man das alles zusammenrechnet, reicht es dann trotzdem aus, um am Ende vom Monat versorgt zu sein.
Vorsicht mit diesen Aussagen, weil viele gerne einen Punkt vergessen. Viele sagen sich, oh, jetzt habe ich 1000 Euro auf YouTube verdient, geil, die stecke ich in die Hosentasche, wunderbar. Ihr müsst bitte, wenn ihr mit sowas anfangt, immer im Hinterkopf behalten, das ist ein Gewerbe. Das heißt,
Na
bitte,
klar.
ihr müsst euch darüber klar sein, ihr müsst ein Gewerbe anmelden und da kommen horrende Kosten auf euch zu. Und wenn ihr die nicht im Blick behaltet, und das Schlimme ist, je mehr ihr verdient, je höher steigen diese Kosten. Das heißt, man sollte zwischen 45 bis 75% der Einnahmen einplanen. Dies gehen für Krankenkasse drauf, für Versicherungen, für alles Mögliche. Also es ist nicht so einfach, wie das oftmals dargestellt wird. Das möchte ich auch nochmal mitgeben. Wenn ein YouTuber halbwegs überleben will mit YouTube, und zwar richtig vollversichert, richtig krankenversichert, richtig Gewerbe angemeldet und allem drum dran, müsst ihr mindestens 5.000 oder 6.000 Euro im Monat verdienen. Oder umsetzen, um euch ein Gehalt von, sagen wir mal, 1.500 bis 1.700 Euro auszuzahlen. Und damit kann man
Ja.
schlecht leben in Deutschland, nur um das mal mit in den Hinterkopf zu geben. Wenn ihr Miete mit einrechnet, das und das, Auto und alles Mögliche, reicht das schon fast eigentlich nicht mehr, um eine Familie zu versorgen.
Das habe ich schon ein bisschen vergessen zu sagen, dass allgemein das ein Risiko von der Selbstständigkeit ist, weil allgemein Selbstständigkeit immer ein Risiko ist und wenn man gerade noch dann viele Kosten dazu bekommt, die dann halt vielleicht auch höher sind als bei einem Otto-Normalverbraucher, der angestellt bei einer Firma ist. Muss man immer aufpassen. Deswegen gehen
Lernt
wir nicht immer
erstmal
auf
einen
und ich bin
vernünftigen
jetzt.
Beruf, arbeitet
Naja,
in
eben
diesem
gerade.
Beruf und macht YouTube nebenher, Instagram nebenher. Wenn dann da noch Geld kommt und ihr habt Nebengewerbe angemeldet, freut euch über das Geld, bezahlt eure Steuern, das ist eure Zusatzeinnahme. Aber bitte, bitte lernt einen vernünftigen Beruf und versteift euch nicht gleich von Anfang an auf YouTube oder Instagram. Das Problem ist, es gibt so viele mittlerweile, die das machen. Es
Das,
ist.
ja.
Der Markt ist ziemlich voll. Es gibt kaum noch eine Nische, wo man noch hier eintauchen kann und mal mit irgendwas Besonderem punkten kann. Das heißt, was nützt mich das, wenn ich das beste Equipment und alles kaufe, wenn ich halt nichts habe, was die Menschheit sehen will? Das ist das Problem. Mittlerweile sind auch viele YouTuber, die jetzt neu anfangen, sehe ich jetzt. Man sieht es immer, oh, der fängt neu an und guck mal, der hat auf jedes Video 10.000 Aufrufe. Ja, warum? Weil er über AdWords Werbung auf das Video schaltet, also das für das Video wirbt. Das machen jetzt viele, um jetzt auf YouTube voranzukommen, geben die pro Video 300 bis 400 Euro für Werbung aus, damit ihr
Das
Video geshared wird erstmal. Also viele fangen hier
ist doch
schon
auch,
richtig mit Startkapital an, um da hochzukommen. Und da habt
wenn
ihr
man
nicht.
es ohne die Werbung nicht mehr. Ja, okay, kein Problem.
Das heißt, viele andere, die eben nicht so viel Taschengeld haben, sage ich mal, haben da keine Chance gegen diese im Moment mehr, weil viele versuchen, die kaufen sich jetzt hoch. Und auch auf die legale Art und Weise, man kann ja für sein Video Werbung machen. Man kann auch über AdWords Werbung schalten. Das heißt, ich schalte mein Video vor anderen als Werbung. Und das ist richtig teuer, aber kann am Anfang einen guten Start-Turbo geben, aber das kann sich kaum noch einer leisten. Wird aber jetzt sehr viel gemacht von vielen YouTubern. Aktuell.
Gerade eben das Problem, wir haben ja gerade über das Equipment allgemein gesprochen, sind ja dann trotzdem noch immer Kosten, die dann noch zusätzlich auf einen zukommen. Das heißt, eigentlich kann man, deswegen, ich bin auch jetzt noch relativ jung, trotzdem sage ich, wenn man mit YouTube anfangen will und wirklich die Zielsetzung hat, mit Social Media oder YouTube oder Twitch, ist ja eigentlich relativ egal, irgendwie danach sein Lebensunterhalt zu verdienen, immer ein Backup haben, heißt Studium im, oder einen guten Abi-Abschluss zumindest oder ein Studium halt im Rücken haben, dass man, wenn
Eine
es irgendwann mal
Lehre,
nicht mehr läuft,
irgendwas.
was in der heutigen Zeit, wenn man anfängt, unwahrscheinlich ist, dass es noch, dass es, also es ist sehr schwer, wenn man jetzt noch anfängt, ist es ganz, ganz schwer nach oben zu kommen, ohne jetzt für Werbung wirklich viel Geld auszugeben. Deswegen immer ein Backup haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es, wenn es mal läuft, wenn man es kleine Hype hat, wenn es dann nicht mehr läuft, dass man wenigstens noch mal mit was anfangen kann und nicht komplett nach
Es
unten
kann auch,
fällt.
wenn es läuft, irgendwann Ende sein. Das ist genauso. Ich sag mal so, auf YouTube hast du ganz schnell einen Strike. Und dann? Und einen zweiten Strike und einen dritten Strike und dein Kanal ist weg. Dann ist deine ganze Existenz zerstört. Einmal einen Fehler gemacht, jetzt ist besonders DSGVO kann man hier noch mit einwerfen. Einmal jemand Falsches gefilmt, der strikt euch weg. Und eure ganze aufgebaute Existenz ist weg. Von heute auf morgen.
Ist das auch ein Problem von dem Datenschutzgesetz, was ich persönlich in gewissen Punkten bisschen übertrieben
Ja,
finde.
es ist schwierig. Es ist unverhältnismäßig schwierig jetzt in Deutschland geworden, mit sowas noch zu arbeiten. Deswegen sehr schwer, besonders für Vlogger oder für Leute, die Messen besucht haben oder Sachen, Leute interviewt haben. Es ist ja nahezu unmöglich, noch irgendwas zu machen, weil du kannst irgendjemanden interviewt haben, bist daheim, hast alles geschnitten und wenn du es dann öffentlich stellst, sagt derjenige, ich widerrufe der ganzen Geschichte und dann könnt ihr ja die ganzen Aufnahmen in den Müll schmeißen. Tja.
Eigentlich ist man nur hundertprozentig sicher, wenn man zu Hause in seiner Wohnung sitzt und einfach sich vor einen weißen Hintergrund setzt, das filmt ohne Musik, weil Musik ist ja mit Copyright auch noch ein weiteres Thema.
Gut, es gibt
Das
bei YouTube die Audiobibliothek, da ist man ziemlich safe, die könnt ihr nehmen. Aber man muss halt, man sollte schon mit gewissem Verstand an die Sache rangehen. Also nur, was ihr selber produziert, was ihr selber macht, wo ihr selber zu sehen seid. Und jetzt kommt ja die ganze Markengeschichte auch noch dazu. Soll ja dieses Jahr auch noch kommen, dass die euch da auch noch abmachen können. Das wird immer blöder in der Hinsicht. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, man sollte sich vielleicht dann auch Hilfe suchen. Bei jemandem, der ihn hier berät. Das ist vielleicht sogar noch wichtiger als erstmal das Equipment. Wenn man merkt, es geht aufwärts, sollte man vielleicht auch gleich sich ein bisschen Hilfe suchen. Nicht beim Freund oder so. Nehmt halt mal 100, 200 € in die Hand, geht bei einem Anwalt, lasst euch beraten, lasst euch mal eine ordentliche DSGVO erstellen und vielleicht auch mal ein paar Sachen nochmal von dem erklären, dass ihr euch hier nicht bös in die Pfanne haut.
ja, aber ich glaube, du bist ja schon bei YouTube relativ lang unterwegs jetzt, verhältnismäßig. Wie war es jetzt früher? Konnte man da einfach andere Leute filmen oder war es halt einfach ein
Es hat
bisschen
keinen
lässiger,
gejuckt.
sage ich jetzt
Es hat
mal?
keinen gejuckt. Ich sag mal so, früher gab es ja auch schon das Persönlichkeitsrecht oder sowas. Aber wenn ich jetzt 2007 oder 2008 irgendeinen Umzug gefilmt habe, dann habe ich den gefilmt und reingestellt. Das hat eigentlich keine Sau interessiert, jetzt blumig gesagt. Es wird halt jetzt immer schwieriger. Und jetzt sind auch die Leute durch die Presse, durch die Medien extrem sensibilisiert, weil ja jeder, der eine Kamera hat, ist böse und oh, der klaut meine Daten und alles. Und die Leute sind äußerst sensibilisiert und reagieren dann halt dementsprechend mitunter auch äußerst aggressiv auf die ganze Geschichte. Deswegen macht vor den Aufnahmen mit Fremdpersonen einen kleinen Vertrag mit den Personen. Den stellt bitte nicht selber, setzt den nicht selber auf, lasst den euch vom Anwalt schreiben. Kostet 100, 150 € und verwendet den dann. Und wenn dann die Person wieder ruft, habt ihr einfach nur Pech gehabt halt. Dann ist die ganze Arbeit, die ihr gemacht habt, umsonst gewesen. Dann müsst ihr es runternehmen. Oder ihr müsst die Leute nachträglich wegpixeln.
Aber Sachen, die es so früher gab, die ich auf YouTube persönlich immer sehr, sehr gut, sehr, sehr gern auch geschaut habe, war so einfach so Vlogs von relativ berühmten Leuten. Ich sag jetzt mal einfach die UFO-Vlogs von also den ganz von denen, die da drin waren. Die sind halt teilweise einfach durch die Stadt gelaufen, haben gevloggt, wie der Tag so aussieht. Und dann, wenn man durch die Stadt läuft, klar sind da andere Leute unterwegs. Die haben dann halt andere Leute gefilmt, während sie halt durch die Stadt gelaufen sind, ist ja normal. Und da ist einfach gar nichts passiert. Aber mittlerweile wird das halt
Das geht
gar
voll in die
nicht mehr
Hose.
toleriert werden.
Das geht voll in die
Ja.
Hose. Lasst das bitte sein. Dementsprechend auch gute Schnittprogramme kaufen, wo ihr dann auch Gesichter ein bisschen wegmachen könnt, wegpixeln könnt. Und versucht halt beim Filmen darauf zu achten, dass ihr immer einen neutralen Hintergrund habt. Keine Leute scharf stellt und sowas. Ist nicht gut. Dasselbe passiert jetzt auch mit den Marken. Jetzt kommt ja die neue Geschichte. Das wird jetzt wahrscheinlich auch dieses Jahr auf YouTube kommen. Dass dann auch gezielt, wenn ihr irgendwelche anderen Urheberrechte, Markenrechte und sowas verletzt, dann auch dran seid. Das heißt, wie gesagt, die Gesetze werden immer schlimmer. Ihr habt hinter euch ein Tina Turner-Poster hängen oder irgendwas und filmt, das kann schon in die Hose gehen. Es wird hart. Also man sollte sich da wirklich Gedanken machen, wie man da arbeitet. Noch schlimmer ist ja natürlich für Let's Player oder so. Ich bin ja auch bei den
Ja.
YouTube Help Heroes unterwegs, in den Foren unterwegs und permanent. Ja, und wieso ist jetzt mein Video wieder gestrikt worden und das gestrikt worden? Ja, es ist schwierig, auch mit den Let's Plays. Ihr habt da Musik, die im Hintergrund läuft und die selbst alle Bilder und alles, was da in den Spielen ist, gehört nun mal dem Hersteller des Spiels und nicht euch. Und wenn er der Meinung ist, dass ihr das nicht gut gemacht habt, kann er euch wegflecken. Das ist halt so.
Glaube, das
Schwierig.
ist ein Problem, wo man sich nie sicher sein kann. Das ist auch ein Problem von YouTubern, die Reactions, also allgemein Reaction-YouTuber, die hängen immer davon ab. Es gibt ja YouTuber, die sind in Netzwerken, also und dann sind es halt die Netzwerke, die striken das weg. Das ist halt jetzt ein Problem, ist ja neulich aufgetreten bei Studio 71. Die haben jetzt einfach willkürlich irgendwelche Videos weggestrikt, wo dann halt ein Computerproblem
Hat es mich
war.
auch schon erwischt.
Das hängt halt immer davon ab. Oh. Ja, aber es ist halt auch immer, du weißt nie, ob jetzt das Video, worauf du reagierst, ob der Urheber das halt wegstrikt oder nicht, weil es hängt halt erstens davon ab, bist du in einem Netzwerk, weil dann hast du automatisch Konten-ID drauf. Oder lässt du es tolerieren, weil man kann sich als Reaction-YouTuber nie sicher sein, wird mein Video weggeswiped oder nicht. Und das ist allgemein auch ein Problem.
Ja gut, sicher könnt ihr euch sein, wenn es wirklich, es ist euer Video, euer Material, ihr sitzt in eurer Stube, erzählt von eurem Leben, was soll da gestrikt werden? Das ist safe. Und dann auch nochmal zu dem Thema Netzwerk. Gerade wenn ich bei YouTube-Anfängern oder wenn ich hier mit YouTube-Anfängern spreche, lasst die Finger von den Netzwerken. Lasst die Finger von den Netzwerken. Ein Netzwerk macht eigentlich für kaum einen YouTuber Sinn. Ich war ja selber auch schon in Netzwerken drin. Es ist absoluter Schwachsinn, die Dinger. Es sind absoluter Schwachsinn. Die werden euch nie helfen. Und ihr habt eigentlich überhaupt nichts von dem Netzwerk. Es ist eigentlich nur Bullshit, was die euch erzählen. Wenn die kleine YouTuber aufnehmen, geht es nur darum, dass die Masse in ihr Netzwerk reinbringen wollen. Und die ziehen dann euch eure 30-50% Einnahmen ab. Es bringt euch nichts. Und wenn ihr größer seid, es sind 30-50% Einnahmen, die euch verloren gehen. Ein Haufen Geld. Jetzt nehmen wir mal an, ihr habt 1.000 Euro verdient und die nehmen 30% davon weg. Sind es 300 Euro, die euch fehlen. Aber viele denken nicht weiter. Ihr seid ja dann meistens auch Gewerbetreibende. Das heißt, das Netzwerk bezahlt euch dann die 700 Euro aus, hat aber hier die Mehrwertsteuer nicht aufgeschlagen. Was also bedeutet, ihr müsst dann die Rechnung mit Mehrwertsteuer ausstellen, aber auf den Endbetrag 700 Euro und verliert dann für diese 700 Euro nochmal 19% Mehrwertsteuer. Das heißt, im Endeffekt bleiben da irgendwas von 550 Euro bei euch übrig und ihr hattet aber 1.000 verdient. Scheiße, ganz vorsichtig ausgedrückt. Deswegen, hier müsst ihr euch wirklich überlegen, ob ihr dann bereit seid, so viel Geld an ein Netzwerk zu verlieren, was euch überhaupt nicht hilft. Das macht nichts für euch, gar nichts.
Ja, das Ding ist, ich war ja noch nie in den Netzwerken drin, noch nie. Aber wenn du schon in den Netzwerken drin warst, die werben ja immer damit, dass sie für dich irgendwie so, wenn du größer bist, Fantreffen organisieren und allgemein
ach, alles
Events organisieren, wo du dann hingehen kannst.
Das kannst du, aber das gibt's auch so, das gibt's auch so. YouTube organisiert so Sachen, andere YouTuber organisieren so Sachen. Geht dahin, da habt ihr wenigstens auch eine große Masse. Bei den Netzwerken habt ihr immer nur die Leute, die auch in den Netzwerken drin sind. Das ist Mist. Und im Endeffekt braucht ihr euch nicht einbilden, dass ihr mit 1.000 oder 2.000 Abonnenten oder 10.000 Abonnenten dann irgendwelchen YouTubern vorgestellt werdet, die dann 500.000 oder 1 Million Abonnenten haben. Die halten die auch von euch fern. Braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Ihr habt davon nichts. Definitiv nicht. Ihr seid nur Bauern. Beiwerk.
Wertlos. Zum Beispiel jetzt Netzwerke wie Divimove oder so,
die
haben auf ihrer Stadt.
Um Gottes
Willen. Was ist da drin?
Bei denen war ich das genehm. Um Gottes Willen. Nimm es mir nicht für übel. Haltet euch davon fern.
Aber da muss man aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie schlechtes Feedback bekommen, weil die das hören sollten.
Nee, ja, ich bin halt der Meinung, also ich hatte keine besonders gute Erfahrung mit ihnen gemacht damals. Vielleicht hat sich's ja jetzt geändert, aber ich würde es nicht noch einmal machen mit ihnen. Warum auch immer. Wie gesagt, ich sehe keinen Vorteil. Ist meine persönliche Meinung. Ich sehe keinen Vorteil.
Ich hab vor der Aufnahme auch in auf die Webseite von verschiedenen Netzwerken geguckt, um mich ein bisschen vorzubereiten. Und bei Divimove steht halt drin, ich habe es jetzt nicht, kein Screenshot davon, aber steht jetzt drin, dass die halt für dich alles organisieren, dass die halt mit dir irgendwie mit einem Kamerateam kommen, wo du dann halt professionell aufnehmen kannst, ohne halt die Kosten zu kamen, die du dann halt normalerweise hast,
weil okay. Darf ich mal was einwerfen dabei? Jetzt nehmen wir mal an, wie viele Mitglieder hat Divimove? Hast du das mal grob so rausgerechnet? Jetzt nehmen wir mal an, die haben 1.000 oder 500 Mitglieder.
Naja, über 10.000, glaube ich. Über 10.000
so, okay. Ist Europas. Und jetzt, jeder von denen dreht Videos und jeder von denen will ein Kamerateam von Divimove haben. Ist das möglich?
Das ist nicht möglich,
ist klar. Geht aber nicht. Das wird nichts. Das ist Schwachsinn, was da erzählt wird. Das ist nicht machbar. Das kann sein, dass vielleicht mal für eine Sache mal die bei euch vorbeikommen oder sowas. Aber das ist einfach nicht für jeden, der im Netzwerk ist, umsetzbar. Es geht einfach nicht. Und
aber dann muss man sagen, da werden die Größeren halt, klar, vorgezogen.
Ja,
ich glaube, wenn man anfragt.
Das seid ihr dann als
Kleiner. Wenn man anfragt als ein YouTuber.
Das seid ihr dann die Bauernopfer. Ihr zahlt dann ein und das Geld, was von den vielen Kleinen kommt, wird dann für ein oder zwei bekannte YouTuber halt mit rein investiert. Ihr finanziert die dann mit durch. Schlecht.
Es ist ja klar, dass wenn ein YouTuber bei Divimove, ich nehme jetzt Divimove das Beispiel, gibt noch andere Netzwerke. Wenn ein YouTuber mit 1 Million anfragt, wird der logischerweise, und das ist halt leider so, eher an ein Kamerateam kommen, als jetzt, wenn ein YouTuber mit 1.000 Abonnenten anfragt.
Genau.
Ist halt so.
Und dann muss man auch wieder dazu sagen, wenn ich 1 Million Abonnenten hätte, würde ich nicht in ein Netzwerk gehen. Weil, wenn jetzt nehmen wir mal an, jemand hat 1 Million Abonnenten und nehmen wir einfach mal an, er verdient im Monat 100.000 Euro. Nur mal so, um eine Hausnummer in den Raum zu schmeißen. Und jetzt nehmen wir mal an, Divimove oder so, die nehmen ja alle 30%. Mindestens bei 100.000 Euro sind das 30.000 Euro, die ihr jeden Monat an das Netzwerk ballert.
Da kommen noch Steuern,
Ja,
Krankenkasse und dann halt noch Equipment, wenn man
mal ganz
alles
ehrlich gesagt, wenn ich
wegrechnen
diese 30.000 Euro nehme im Monat und miete mir selber eine Filmfirma, bin ich besser bedient, als wenn ich das Netzwerk nehme. Weil dann habe ich Profis, die nur noch für mich da sind und die kann ich dann auch jeden Monat abbestellen und muss mit niemandem meinen Gewinn teilen. Die bezahle ich und gut ist. Beim Netzwerk verliere ich jeden Monat dann meine 30% und ja, und bin immer noch auf Gedeih und Verderb auf das Netzwerk angewiesen, was die machen und die können mir den Kanal abschalten, können mir das vorschreiben und. Nee. Außerdem muss ich bei Netzwerken auch sagen, gefällt mir die Abrechnung nicht, weil ihr habt. Wenn ihr bei YouTube seid, eine saubere Abrechnung, das heißt eure Analyse, seht, wo das Geld herkommt, wie viel es ist, geht ihr in ein Netzwerk, greift das Netzwerk diese Daten ab und stellt seine eigene Analyse auf euren Kanal. Das heißt, ihr seht nie, wie viel Geld ihr wirklich verdient habt. Wenn das Netzwerk fair mit euch arbeitet, gibt es die richtigen Daten durch. Wenn nicht, aber ihr könnt es nicht kontrollieren. Das ist das Problem. Das heißt, du kannst nie sagen, habe ich denn wirklich auch so viel verdient, wie dann da drin steht? Oder war es eben nicht so. Oder hat das Netzwerk vielleicht einen schlechten CPM und meiner wird dadurch runtergezogen. So war es zumindest bei mir. Als ich aus meinem Netzwerk raus war, habe ich viel mehr verdient als im Netzwerk. Auch ohne diese 30%, die ich verloren habe noch. Also das Netzwerk hat mein CPM runtergezogen. Extrem. Was
Gibt
bedeutet.
es aber irgendwo Statistiken, wo man sieht, Entschuldigung, wo man sieht, also welche Netzwerke fair zu einem sind, sage ich jetzt mal, welche Netzwerke die richtigen Daten rausgeben? Oder ist es
Halt.
bewiesen zum Beispiel, welches Netzwerk jetzt gefakte Daten rausgibt?
Das Problem ist, ihr kriegt eigentlich überhaupt gar keine Daten mehr dazu. Netzwerke hatten immer schon einen sehr schlechten Ruf damals und dann haben die komplett dicht gemacht und man versucht eigentlich jegliche negative Publicity von sich fernzuhalten. Deswegen gibt es eigentlich gar keine Infos mehr zu Netzwerken. Und dann ist halt, wie gesagt, der Vertrag das A und O und meistens steht da ein Mist drin, sondergleichen. Da können euch nicht mal die Eltern helfen, da müsst ihr wirklich dann gezielt zum Anwalt gehen. Und euch mal beraten lassen. Die ganzen Verträge sind mir einfach zu einseitig bei der ganzen Geschichte. Das ist kein sauberer Vertrag bei den meisten Netzwerken. Ihr habt mehr Pflichten und weniger Rechte. Und das ist Mist. Mist einfach.
Ich sehe schon, wenn wir fertig sind, werden wir nie wieder von einem Netzwerk
Das ist
angefragt.
mir relativ egal. Also ich brauche kein Netzwerk. Also
Ja, mir
wenn
auch,
es auf
aber.
YouTube klappt, das ist ja das Problem. Wenn ihr eh was Gutes macht, wozu braucht ihr denn ein Netzwerk? Wozu? Ja, wenn es
Also.
gut ist, kommen Leute, die euch helfen. Es kommen Manager, jeder will mit euch Geld verdienen. Die kommen zu euch. Auch die Netzwerke kommen wieder zu euch. Selbst wenn ihr über die geschimpft habt, wie die Blöden. In dem Moment, wenn ihr gutes Zeug macht, stehen die bei euch vor der Tür und putzen die Klinke. Wenn es Geld zu holen gibt, sind die immer da. Aber wenn ihr halt nicht hochkommt und nicht so, dann wollen die, dass ihr zu ihnen kommt und dann habt ihr einen Mordsverlust damit. Ach, lasst es einfach sein. Es macht keinen Sinn. Sucht euch Hilfe bei
Muss man
anderen
differenzieren.
YouTubern. Ja, bitte.
Muss, glaube ich, differenzieren können, was für eine Firma oder was für ein Manager oder allgemein, wer will euch wirklich helfen oder wer will euch einfach ausnutzen im finanziellen Sinne.
In erster Linie wollen
Weil
alle
es gibt
euer
ja.
Bestes und zwar euer Geld. Also es geht immer darum,
Ja,
Geld
das
zu
ist
verdienen.
klar.
Und jeder hat seinen
Aber.
Vorteil erstmal nur im Sinn. Jeder. Es gibt keinen, der euch aus freien Stücken helfen wird. Das gibt es nicht. Wir sind auf einer normalen Welt hier. Hier hilft keiner dir aus freien Stücken. Wenn das Geld aus ist, sind alle weg.
Das ist klar, aber man muss da gucken, hat man selbst für seine eigene Firma, sage ich jetzt mal, oder sein eigenes Gewerbe noch einen Vorteil von dem Netzwerk oder ist es nur noch reines
Das
Ausnutzen?
ist
Weil
der
das
springende
ist halt
Punkt. Und hier
einfach.
müsst ihr genau abwägen, was gibt es denn für Vorteile? Und die müssen auch im Vertrag gekapselt werden. Das ist auch mal so ein Punkt, wo viele drauf reinfallen. Man unterpinselt dann den Vertrag, aber das Netzwerk hat einen das versprochen und wie hier Kamerateam versprochen und. Ist ja alles versprochen, schön, aber im Vertrag steht es nicht drin. Und wenn es nicht im Vertrag drin steht, ist es wertlos. Es ist einfach nur ein sinnloses Versprechen gewesen. Du kannst vielleicht mal was bekommen, aber das, was im Vertrag steht, das ist das A und O. Und es muss auch drin stehen, wie oft man es bekommt. Zum Beispiel, wenn da steht, ihr bekommt ein Kamerateam, da muss auch im Vertrag drin stehen, okay, du bekommst 10-mal im Jahr ein Kamerateam gestellt. Bumm, aus.
Da
Mit
muss man sich
einem.
halt aussuchen, für was.
Ja, genau, dann hab ich eine Zahl, damit kann ich arbeiten. Wenn drin steht, du kannst auch mal ein Kamerateam bekommen, das ist eine Scheißformulierung, damit kannst du nichts anfangen. Das hilft dir nicht weiter. Weil dann rufst du dort an und ich brauche jetzt mal eins. Nee, wir haben keins frei. Nächstes Mal, ich brauche jetzt eins. Nee, wir haben keins frei. Es tut mir leid. Steht ja auch nicht in deinem Vertrag, dass du es kriegen musst. Du kannst es mal bekommen. Das ist immer so eine Sache, genauso mit den viele Netzwerke bieten euch Zugang zu Audiobibliotheken an. Das ist auch so ein ganz gefährliches Ding. Die Leute rennen in die Netzwerke, oh, da kann ich die Musik von denen nehmen. Kannst du im ersten Moment nehmen. Wenn du aber aus dem Netzwerk rausgehst, was passiert dann mit der Musik?
Strike nicht weg.
Ja, oder du musst halt die dann woanders die Lizenzen herholen. Das ist alles Mist. Das ist alles Mist, weil.
Du musst zahlen dann halt dafür.
Ja, und du wirst nicht dein Leben lang dort bleiben. Das ist halt nun mal so. Und da muss man ganz gut überlegen, was man da macht. Und auch wenn ich alte Verträge noch damals im Kopf hatte, dann haben mir die Netzwerke in den Verträgen sogar reingeschrieben, dass das Content dann komplett auf sie übergeht. Und wenn ihr aus dem Netzwerk rausgeht, dass die trotzdem die Recht an eurem Content behalten und das ist alles Mist. Jetzt seid ihr wirklich mal richtig groß geworden, dann könnt ihr eure ganzen alten Videos nicht mehr verwenden. Das ist alles Scheiße, vorsichtig ausgedrückt. Also ganz, ganz gefährlich.
Ja, ist kein Problem.
Ganz, ganz gefährlich.
Das ist halt externe Kooperation mit professionellen Kamerateams besser. Ich habe zum Beispiel auf YouTube, ich weiß keinen Namen, ich habe ein Video gesehen, das gesponsert worden ist oder mitgearbeitet hat, PayPal. Die haben halt dann von dem gewissen YouTuber eine Präsentation gemacht. Da hat halt von Interviews gedreht und allgemeine Präsentation vom Leben, wie das so funktioniert. Ist nicht so ultra lang, ist halt dann 3-Minuten-Clip. Mhm. Aber das war halt relativ professionell, weil PayPal hat mit ihrem, wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber sie sind mit einem eigenen Kamerateam gekommen, haben das gefilmt. Und ich gehe es nicht davon aus, dass jetzt für den YouTuber da so gravierend hohe Kosten aufgekommen
sind. Nee, das übernehmen das dann meistens. Das, so Kooperationen machen dann mehr Sinn. Und das Schöne ist auch diese Kooperation, wenn ihr sie selber eingeht mit irgendwelchen Firmen oder Leuten, dann könnt ihr selber bestimmen, wie ihr arbeitet. Das heißt, ihr handelt dann mit den Firmen oder mit den Partnern das aus. Wenn euer Netzwerk dazwischen ist, will jedes Mal das Netzwerk, dass alles über das Netzwerk läuft. Und das ist nicht in eurem Interesse. Ihr wollt das nicht. Es kann sogar im schlimmsten Fall, habe ich auch schon Fälle gehabt, ein YouTuber hat eine Kooperation mit einer Firma angeleiert, war in einem Netzwerk und das Netzwerk hatte einfach war der Meinung, dass der YouTuber doch nicht so zu der Firma passen könnte und hat einfach einen anderen YouTuber da reingesetzt. Das heißt, der YouTuber, der es eingeleiert hat, hat zum Schluss gar nichts mehr davon gehabt und ein anderer hat profitiert. Das ist doch Mist. Ihr habt keine Kontrolle mehr, weißt du? Und viele Netzwerke verlangen auch von euch, dass ihr ins Impressum das Netzwerk nein schreibt. Das heißt, wenn jetzt findet Firma XY euch und möchte mit euch arbeiten und ruft aber zuerst euer Netzwerk an. Das ist natürlich ganz schlecht für euch. Ganz, ganz schlecht. Weil das Netzwerk handelt dann seine Konditionen aus und möchte auch einen ordentlichen Happen davon abhaben. Und wenn das Netzwerk der Meinung ist, jemand anders in dem Netzwerk passt besser zu der Firma, seid ihr weg.
Ja,
das
muss ich jetzt
muss,
das, so nicht.
Das ist die sind euer Manager. Die bestimmen dann, nicht ihr. Und das steht auch in den Verträgen drin.
Heißt, es macht dann mehr Sinn, sich eher einen externen Manager zu nehmen, den man dann, wenn man groß ist, monatlich bezahlen kann, der dann halt eigentlich den gleichen Sinn jetzt hat, wie jetzt so ein Manager von einem Netzwerk.
Eigentlich gibt es
mehr Sinn, wenn man sich einen externen
Manager nimmt. Braucht man überhaupt einen Manager? Als YouTuber.
Ja, keine Ahnung.
Ich bin eigentlich der Meinung, dass man sowas gar nicht braucht. Wozu? Weil ihr macht ja euer eigenes Ding. Ein Manager macht dann Sinn, wenn ich jetzt im Dschungelcamp bin und so ein Zeug und der muss mir das vermitteln, da macht ein Manager Sinn. Aber wenn ihr ein guter YouTuber seid, kommt das Zeug sowieso zu euch. Und die Leute nehmen mit euch Kontakt auf. Wenn ihr das dann nicht mehr bewältigt, dann sucht euch Hilfe von irgendeiner Person. Klar, stellt jemand ein oder geht in irgendeine Agentur, die euch da hilft. Aber passt auf, dass ihr hier keine Langzeitverträge mit diesen Agenturen macht. Zum Beispiel auch wieder wie beim Netzwerk. Ja, wir kriegen von jedem deinem Deals 20-30% ab. Dann fangen die nämlich auch an, dann wollen die von jedem Deal 20-30% haben, auch wenn sie nicht eingefädelt haben. So ist es ja bei den Netzwerken auch. Ihr habt ja auch gerne die Klausel in dem Vertrag, dass alle Deals, die bei euch kommen, 30% Netzwerk, 50% Netzwerk. Ihr reißt euch den Arsch auf, habt den Deal eingefädelt und die kriegen Geld dafür. Haben nichts gemacht, gar nichts. Das muss man halt immer im Hinterkopf behalten.
Kommen wir zu der Schlussfolgerung, weil wir sind jetzt ein bisschen abgerutscht.
Ja,
wir wollten eigentlich die Computersysteme produzieren. Ist egal, wird der Podcast länger, ist nicht so schlimm. Also kommen wir jetzt zu dem Thema hier bei der Schlussfolgerung. Passt, also geht am liebsten nicht in der Netzwerk rein und passt auf mit irgendwelchen
Werbedeals. Jedenfalls überlegen. Holt euch Hilfe von einem Anwalt, ganz einfach. Kostet Geld, aber ist besser, als wenn man sich da 2 Jahre rein verpflichtet oder sowas.
Und man nimmt halt einen festen Anwalt und der kontrolliert oder
man muss das Deal. Bei solchen Verträgen musst du kontrollieren lassen. Und die das halt nicht machen, sind nicht sehr clever.
Klar, musst du kontrollieren, ja. So, dann kommen wir jetzt aber endlich dazu, zu den Computersystemen, die wir vorbereitet haben. Die sind eingeteilt in den unteren Preisbereich, in den mittleren Preisbereich und den hohen Preisbereich. Unterer Preisbereich, also meine ich unter 1000 Euro, weil ich glaube, 1000 Euro ist so ein bisschen die Grenze zwischen teuer, mittel und allgemein billigen System, weil 1000 Euro ist so, 1000 Euro, viele, also
Ja,
man findet für
1000
genau
brauchst du, wenn du eine
1000
Grafikkarte
Euro.
musst du 1000 einplanen. Grafikkarte, Festplatte und CPU und ein gutes Mainboard, bist du bei 1000, auch wenn es nicht so toll ist, das System. Alles darunter ist
Und
wirklich.
1000 ist halt einfach die Grenze, so. Für 1000 kriegt man ein ordentliches System, kein
Kann
Problem.
man mitarbeiten. Sehe ich auch so.
So, dann als erstes der untere Preisbereich. Ich muss sagen, ich kenne mich ja mit Computern eigentlich relativ gut aus. Als ich recherchiert habe für den unteren Preisbereich und da ein System zusammengestellt habe, war ich erstaunt, was man für den Preis bekommt. Klar, man kann für 100.000 Euro nicht die allerbeste Hardware erwarten, da viele
Nein.
Teile, Einzelteile heutzutage sehr teuer geworden sind. Allerdings bekommt man für 100.000 Euro schon ein System, in dem man Videos rendern kann, Videospiele in einer relativ hohen Auflösung zocken kann und mit dem man gegebenenfalls auch noch streamen könnte. Das ist, finde ich, gar kein Problem. Ich habe den Totalpreis steht jetzt hier 875 Euro mit dem System, das ich zusammengestellt habe. Allerdings habe ich das recherchiert, das war, glaube ich, schon letztes Jahr. Heißt,
Ja, Preise
dass die
schwanken.
Preise von den Preise schwanken, heißt es, ist wahrscheinlich jetzt noch weniger geworden, weil die
Oder
Komponenten halt
teurer.
älter geworden sind.
Es ist immer schwierig halt
Ja,
auch.
aber die Komponenten sind älter geworden.
Ist
Und es sind
das.
neue Prozessoren rausgekommen seitdem. Die
Ja.
10. Generation von Intel ist raus. Allgemein das. Ja.
Wie gesagt, das sind halt
So, kommen wir
Schwankungen,
zum.
genau.
Dann, ja, geschwommen. Genau. Also legt euch nicht auf den Preis fest, den ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Es ist halt einfach, es schwankt. Das Herzstück des Computers ist der Intel Core i5 9400F. Also der Kühler ist Box, das heißt, der Kühler ist mit dabei. Der Intel 5, Intel, wahrscheinlich Intel 5, der i5 9400F ist ein Prozessor, der in den Benchmarks zwar mittelmäßig abschneidet, jedoch im unteren Preisbereich liegt und mit dem man auch was anfangen kann. Also ich glaube, mit dem i5 kann man in dem Preisbereich unter 1000 Euro nichts falsch machen.
Nee, das ist ja ist okay. Da vor allen Dingen, wo liegt die CPU dann bei 100-200 Euro wahrscheinlich, ne?
Ja, die kostet maximal 2,50. Also
Ja, geht.
ich hab ja die Links in der bei dem Google Docs und dann kann ich dir noch rüberschicken, bevor die Folge jetzt rauskommt. Aber
Ja,
da
okay.
steht halt dann der Geizhals-Link. Dann kommen wir zur Grafikkarte. Ist ja besonders für Videorendering und Cutting und auch beim Zocken sehr, sehr hilfreich, genauso wie die SSD, die ich nur empfehlen kann. Die Grafikkarte ist eine. Ich habe jetzt vergessen, wo steht. Ja, es ist eine GeForce GTX 1660 in der Super-Version. Eine Grafikkarte, die in den Benchmarks zwar auch mittelmäßig abschneidet, aber man kann mit der 1660er, vor allem in der Super-Version, gut rendern und jedes Spiel läuft da flüssig auf
Genau.
einigermaßen guten Einstellungen. Dann, ja, kommen wir zum RAM. RAM muss in jedem PC verbaut sein. Es ist sogar kein 8 GB RAM, es ist ein 16 GB RAM.
Ja, das soll doch sein.
Und zwar der
Also.
Kost ja, aber auch in einem PC-System, was unter 1000 Euro kostet. Viele RAMs oder Arbeitsspeicher sind 8 GB reich, die
Ist
in
ein
einem
bisschen
unter
knapp,
1000
ist ein
Euro
bisschen
PC
knapp
liegen.
für Videoschnitt.
Ja,
Besonders
dafür
wenn man
Videoschnitt
dann
schon,
mit
aber
Effekten machen
wenn man
will.
einfach nur Server oder Dokumente
Ja,
schreibt,
dann ist
reicht.
das dick ausreichend, ja.
Ja. Aber es gibt ja auch die RAMs mit 121 GB, was ich dann komplett übertrieben finde, braucht kein Mensch.
Ich arbeite
Es ist
nur.
einfach, also die
Also unter 60, 64 GB
121 GB.
arbeite ich nicht. Ja, man kann halt viel in den Arbeitsspeicher laden. Und dadurch wirst du richtig
Was?
schnell, auch wenn du jetzt Effekte machst mit After Effects und sowas, das merkst du unwahrscheinlich, wenn du das alles über den Arbeitsspeicher abarbeiten kannst. Und wie schnell sind da so 64 GB voll? Das geht rucki zucki, wenn du da so ein bisschen was wegretuschiert im Video oder ein paar Effekte einbaut, da ein paar
Okay.
Spuren, das ist 0, nichts voll ist das. Wenn ihr natürlich nur einfach cuttet, einfach nur platt die Videos abschneidet, dann kommt ihr auch mit 8 GB ohne Probleme hin. Es
Ich bin ein
kommt.
bisschen erstaunt, weil ich war immer der Meinung, dass so beispielsweise jetzt ein 121 GB RAM komplett übertrieben ist.
Nein, ich knall dir
War ich immer
komplett
der
voll.
Meinung.
Ich knall dir komplett voll. Wenn ich hier richtig Effekte reinmache, ist der ganze RAM voll. Das siehst du ja,
Nämlich
kannst du dir.
keinen Plan gehabt.
Kannst du die CPU-Auslastung anschauen? Je mehr RAM, je besser ist. Also ich sag mal, unter 30, unter der 30er Segments ist schon schwierig, unter 16 noch schwieriger. 8, oh. Oh. Ja, gut, für Platte schneiden reicht's.
8. Wenn man jetzt einfach, sag jetzt mal, wenn man ein Schüler ist und man schreibt einfach nur Word-Dokument oder macht PowerPoints, dann reicht.
Dann reicht das, aber wir reden ja hier von, wir wollen ja Video schneiden.
Ja.
Sonst hat das keinen Zweck. Das
oder Streaming oder allgemein. Ja,
und da muss schon ein bisschen was da sein.
Sachen machen, die.
Und dann kommt es auch vielleicht darauf an, wie schnell ist der RAM.
Ich habe hier in dem PC-System, der, das ist der Corsair Vengeance. Kennst du den Corsair Vengeance? Zwar ein komplett normaler Arbeitsspeicher, jedoch sind da LEDs verbaut. LEDs finde ich persönlich schön, müssen jetzt nicht unbedingt
sein. Das ist, bei mir steht das Ding irgendwo unterm Tisch, ob das nur leuchtet oder nicht.
Ah, einfach so in der schwarzen Kiste oder so.
Genau.
Ja. Aber wenn man es braucht, wenn man eine schöne, sag ich mal,
Case-Modding machen will, dann mag das, ja, dann macht das Sinn.
Ja, ja. Aber es gibt halt auch keinen Sinn, wenn man jetzt den RAM irgendwie da mit LEDs ausstattet und der Rest halt ohne LED ist. Deswegen.
Bei mir mittlerweile.
Muss nicht sein, aber der Konservator
ist hier drin. Ist einfach nur Werkzeug, der bei mir unterm Schreibtisch steht. Also da ist Beleuchtung ist bei mir Quatsch. Lieber spare ich die 20, 30 Euro für die Beleuchtung und kaufe mir noch eine SSD oder irgendwas dafür. Habe ich mehr gekonnt.
Oder investiere in einen besseren Prozessor oder eine bessere Grafikkarte.
Ja, oder irgendwo, das ist so besser angelegt irgendwie. Man hat da was von. LED leuchtet nur. Brauche ich nicht.
Dann kommen wir zum Mainboard. Das ist in dem Fall das MSI B360A Pro. Ist ein A-Mainboard. A-Mainboards würde ich jetzt nicht so empfehlen, weil es. Es ist halt die. A-Mainboards sind halt. Man kann damit arbeiten, aber A-Mainboards sind allgemein nicht so von guter Qualität. Ich würde Z-Mainboards empfehlen. Mhm. Allerdings, wenn man Z-Mainboards hat,
wird's steigt teuer.
Der Preis dann wird's schon relativ teuer. Weiter hoch.
Ja.
Dann muss man entweder wie gesagt, dann muss man den Corsair Vengeance rausnehmen und irgendeinen billigeren RAM reinbauen. Oder man muss halt bei anderen Sachen sparen. Aber ich weiß nicht, bei dem Mainboard, es reicht eigentlich auch, wenn es ein Mainboard ist.
Ihr müsst halt schauen, wollt ihr den Prozessor übertakten? Was braucht ihr für Steckplätze auf dem Mainboard? Es sollte auf jeden Fall eine brauchbare Soundkarte drauf sein, dass ihr da was habt. Die Anschlüsse müssen vorhanden sein für eure Grafikkarte, das muss da sein. Und vielleicht nochmal für eine Zusatzkarte, die ihr hineinsteckt. Und das reicht ja eigentlich schon. Und dann ist halt wichtig, übertakten wir oder nicht. Und die meisten übertakten wahrscheinlich nicht. Ich kann übertakten, ich habe es aber mittlerweile aufgegeben. Ich übertakte nicht mehr, weil der Geschwindigkeitsbonus ist zwar da beim Übertakten, aber im Endeffekt heizt sich mir mein ganzes Equipment innerhalb von einem Jahr kaputt. Und dann übertakte ich lieber nicht und arbeite 3 oder 4 Jahre mit der Maschine. Habe ich mehr gekonnt. Sehe ich halt so.
So, dann kommen wir zu der SSD. Die SSD empfehle ich unbedingt weiter. Wir haben bei uns in der Schule, kann man auch so Sachen wie Grafikdesign oder Videoschnitt machen. Ich habe da auf dem PC gearbeitet, der keine SSD besitzt, der mit einer normalen HDD arbeitet. Und noch mit einem PC mit einer SSD. Der Unterschied ist unfassbar groß.
Und dann, wie gesagt, ist noch wichtig, SSD an Bord, das heißt die M2-SSD oder die normale. Die normalen SSDs machen ja bloß bis 500 Megabyte pro Sekunde. Und die an Bord, also die M2, die können ja bis 3000 machen. Halt, da legt ihr halt dementsprechend hin, ne?
Prinzipiell reicht, glaube ich,
500, so eine 512. Für einfach einen Videoschnitt, ja, sind Effekte drauf, vergiss es. Wird schwierig. Und bei 4K.
Also bei allem, was wir heute vorstellen.
Das reicht. Also für Full HD und so normalen Videoschnitt, dicke reicht. Ja. Reicht eine normale SSD. Sag ich auch.
Nur kurz zur Anmerkung: Bei allem, was wir heute vorstellen, Leute, ist es. Hängt es immer davon ab. Das ist beim Equipment allgemein so. Es hängt immer davon ab, was ihr machen wollt.
Genau.
Deswegen alles, was wir jetzt machen, ist irrelevant. Ich habe halt einfach jetzt die Systeme zusammengestellt. Mhm. Ist jetzt nicht. Also die SSD ist eine komplett normale Samsung SSD, 250 GB.
Bisschen knapp,
weiß ich, aber es ist ja halt doch einfach ein billiges System unter 1000.
Deswegen. Ja, musst du sparen, das ist halt so, ne? Vielleicht nochmal einen Datengrab reinkaufen, die sind recht billig, dann kann man vielleicht die fertigen Projekte oder die Rohdaten, wenn man sie nicht verarbeitet, in das Datengrab reinschaufeln, die lahme Festplatte, die hat ein paar Gigabyte und wenn man sie braucht, holt man sie auf die SSD rüber.
Das hat auch einfach ein Problem meistens von Fertig-PCs, wenn man sich mit PCs nicht so auskennt oder man weiß, dass zum Beispiel ein i7 super, also ein i7 9700K beispielsweise, ist einfach ein super Prozessor, reicht komplett dann aus. Und wenn man dann meistens, wenn man sich ein bisschen auskennt und man sieht, da ist ein i7 dran, dann drin, dann findet man das super, dann kauft man den sofort. Problem ist, solche Fertig-PCs sind halt auch einfach, da ist der Kühler absolut schlecht.
Ja, gut, ich
Und
sag
da muss
noch
man
mal,
aufpassen mit Überreißen.
muss man halt noch mal 100,
Ja.
150 Euro einplanen für eine gute Wasserkühlung oder für eine Custom-Wasserkühlung oder für eine fertige Wasserkühlung und hau die halt drauf. Aber es ist halt, muss halt durchrechnen. Was ist billiger,
Ja,
selber
klar.
bauen oder nicht? Ne? Kann ich es oder kann ich es nicht?
Dann kommen wir zu der Festplatte. Die normale HDD, die ist jetzt, habe ich extern gemacht, weil externe Festplatten fast immer billiger sind als interne Festplatten. Es ist eine 1 TB USB-HDD von Seagate. Seagate ist, glaube ich, einfach eine gute Marke. Es gibt ja die
Iron
Iron
Wolf,
Wolf, ich
ja.
weiß nicht, wie
Die
die
habe ich in
heißen.
meinen
Die
NASes drin.
sind einfach super,
Schöne
super,
Datengräber, genau.
super fest. Ja, aber ich habe sie halt externes gemacht, kann man einfach mit USB an den PC anschließen und
Genau.
los geht's. Ja, gut. Dann kommen wir zum Netzteil. Netzteil ist fast das Wichtigste im ganzen PC, weil ohne Netzteil halt kein Strom da ist. Ist einfach ein 650 Watt Netzteil. Das 650 Watt reicht für das, was wir hier in dem PC drin haben, vollkommen aus. Alles andere wäre ein bisschen übertrieben.
Genau.
Ja. Dann kommen wir zu den Lautsprechern. Muss jetzt nicht unbedingt
Muss nicht sein,
sein,
man kann auch
genauso wie eine
Kopfhörer nehmen.
Soundkarte. Soundkarte braucht man jetzt nicht unbedingt.
Ist ja an Bord
Deswegen sind
drauf.
die Alternative, aber die sind ebenfalls wieder extern. Also einfach ein Lautsprecher, welchen man mit USB anschließen kann, gibt es auch für Fernseher oder so.
Braucht ihr
Wir
gar
haben
keine
unten am
Soundkarte
Fernseher haben wir
mehr.
auch so ein. Ja. Also heutzutage Soundkarte finde ich ein bisschen unnötig. Man braucht es einfach nicht mehr. Einfach
Man
entweder ein
kann, es geht
externes
eh alles mit
oder.
USB, ja genau, man kann es dran ballern, was man da
Ja.
dazu kaufen, dann geht es auch ohne. Aber auf jedem Board ist ja meistens eine drauf. Oder gibt es noch
Gut,
Boards
dann haben
ohne
wir noch das
Soundkarte?
Betriebssystem.
Ja, da bist du
Ja,
halt drauf angewiesen,
klar.
da
Also
wird's.
Soundkarte.
Ja. Bist
Kommen
noch.
wir zum Betriebssystem. Ist einfach komplett normal Windows 10 Home in der Home-Version 64-Bit. Komplett normales Betriebssystem. Ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Windows 10 Home und Windows 10 Pro?
Das sind dann theoretisch reichen für die normalen Leute die Home-Version aus. Die Pros, wenn du jetzt Firmenserver oder wenn du mehr. Du merkst eigentlich als normaler Anwender keinen Unterschied. Das Home reicht in 99,999% der Fälle aus. Das sind noch ein paar Netzwerk-Features mehr drauf oder du kannst vielleicht mehr Programme starten, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Die Basic hatte da begrenzt wie Sau. Das gibt es aber, glaube ich, gar nicht mehr. Aber das Home reicht für die meisten aus. Wie gesagt, das Windows-Betriebssystem, wenn du da ein bisschen auf Amazon schaut, gibt es schon Anbieter so ab 30 bis 60 €? Kriegst auch
Leute,
eine
ich hoffe,
Pro-Version.
euch hat die Folge mit Marc Molter gefallen. Nur noch eine kurze Anmerkung: Das hier war erst der erste Teil. Der zweite Teil folgt dann genau in einer Woche. Also, wenn ihr den zweiten Teil dieser Folge nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Podcast. Ja, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge spätestens. Also nochmal kurz zur Info, weil die Folge wäre sonst wirklich zu lang geworden, hätten wir das alles in einer Folge gemacht. Nur mal kurz zur Anmerkung: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis hoffentlich nächste Woche.